Zwitscher.
Der Podcast der Montforter Zwischentöne.
Herzlich willkommen hier in unserem kleinen Feldkircher Podcast-Studio und zur vierten Folge von Gezwitscher. Heute zu Gast bei mir ist Jasmo, Rapperin, Autorin und ohne Frage eine der spannendsten Stimmen der österreichischen Musikszene. Gemeinsam mit Jasmo und die Klangkantine verbindet sie Hip-Hop, Jazz und starke Texte mit klarer Haltung. Wir sprechen heute über Musik, Kreativität, gesellschaftliche Themen und natürlich darüber, was sie aktuell bewegt. Herzlich willkommen, Jasmo. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du, ich habe
in moderner Technik, I love it.
Genau, ja, das können wir ja unseren ZuhörerInnen verraten. Es ist heute die erste Folge, die wir quasi so aufnehmen, dass wir nicht hier in einem Raum sitzen, sondern ich sitze hier in Feldkirch am Mikrofon. Und Jasmo, das muss ich jetzt mal fragen, ich erreiche dich vermutlich in Wien, oder? Bist du gerade on Tour?
Ganz genau. Ich bin gerade in Wien im Funkhaus. Da sind nämlich derzeit noch Räume zur Zwischennutzung für KünstlerInnen da und da habe ich mein Büro. Und genau, und von dort aus telefoniere ich gerade.
Ah, perfekt. Das ist natürlich, Funkhaus ist so richtig perfekt für eine Podcast-Folge. Das klingt gut.
Toll.
Jasmo, ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du auf die erste Workshop-Anfrage aus einem Seniorenheim wartest. Das ist schon ein bisschen älteres Interview. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da ging es darum, dass du ja immer wieder auch Workshops im Poetry Slammen für Jugendliche gibst und auch an Schulen und so und sagst, es gibt eigentlich keine Altersgrenze für dieses Genre. Und jetzt interessiert mich, mal so als Einstieg, ganz brennend, ob du mittlerweile auch so eine Anfrage mal erhalten hast.
Nein, immer noch nicht und ich verstehe nicht warum. Also nein, von einem Seniorenheim nicht, aber ich war tatsächlich heute in der Früh schon an einer Schule und habe wieder einen Workshop gegeben.
Ach,
also die Jugend und jungen Menschen scheinen da irgendwie interessierter zu sein. Aber ich, wie gesagt, also Poetry Slam ist wirklich für alle Generationen was und deswegen und es können auch alle Menschen schreiben. Also in der Erwachsenenbildung gebe ich schon immer wieder Workshops, wo dann auch die Leute sind halt noch im Berufsleben und noch nicht in Pension. Mhm. Aber ich glaube auch PensionistInnen und Menschen im SeniorInnenheim können Texte schreiben und das lernen, wenn sie das wollen. Oder sie haben schon so viel Weisheit, dass man ihnen in einem Workshop eh nichts mehr beibringen kann, sondern dass sie sich nur dahinter setzen müssen.
Ja. Und wenn du gerade von Erwachsenenbildung sprichst, hast du da das Gefühl, dass die Berührungsängste aber größer sind als bei SchülerInnen?
Es ist unterschiedlich. Also bei Schülerinnen ist es ganz oft so, da brauche ich mal eine Stunde gefühlt, um denen auszureden, dass sie eine Nacherzählung schreiben sollen und dass sie, also diese ganzen Formen, die man in der Schule lernt, eine Gedichtanalyse und wie die Grammatik zu stimmen hat und wie der Aufbau sein soll und so weiter und so fort, die sind das so, also ich habe das Gefühl, auch über die Jahre wird das immer ärger, so eingetrichtert, dass diese Formen gibt, auf die sie achten müssen, dass ich das erste Mal rauskratzen muss und sagen muss, hey, wir schreiben hier Texte, die sind für den Vortrag gedacht. Es ist mir relativ egal, ob du Rechtschreibung kannst und ich werde deine Beistriche nicht beurteilen können, weil ich sehe sie nicht, weil wir machen mündliche Literatur. Also das ist bei Schülerinnen so ein bisschen das Ding, wo man dran arbeiten muss. Und bei Erwachsenen sind die Berührungsängste beim Schreiben gar nicht so da. Was aber sehr lustig ist in der Erwachsenenbildung, die TeilnehmerInnen von Workshops sind meistens etwas skeptischer am Anfang, was ja auch ihr gutes Recht ist, und sind dann immer sehr überrascht, wie schnell dann doch was weitergeht. Und sagen dann auch oft quasi eine Feedback-Runde am Schluss so, ja, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt in diesem Workshop einen Text schreiben kann, auf den ich auch stolz bin oder so. Und das ist dann immer sehr schön zu sehen, weil ich sag ihnen die ganze Zeit, ihr könnt das und man müsste mir ja nur zuhören.
Das ist dann quasi ein Erfolgserlebnis ja für alle, ne? Wenn die so einen Text am Ende haben und auch für dich wieder eine Bestätigung, dass es deine These eben recht behält. Das ist, stimmt, jeder kann das.
Ganz genau.
Ja.
Win-win-win.
Genau. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe ja jetzt natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mich richtig nochmal viel in deine Musik, in eure Musik reingehört, hatte richtig dolle Spaß auch dabei. Und war aber auch immer wieder so baff und habe gedacht, wie trainiert man diese Wahnsinnsgeschwindigkeit beim Rappen? Ist das pure Technik? Ist das das Muskelgedächtnis? Oder schaltet dein Gehirn irgendwann einfach in so einen ganz anderen Modus? Wie geht das?
Also bei der Geschwindigkeit ist es, glaube ich, so ein bisschen, es ist natürlich die BPM, die vorgegeben sind von der Komposition. Mhm. Aber so die Geschwindigkeit, das ist schon, beim Poetry Slam ja nicht so. Also beim Poetry Slam muss man nicht, kann man schnell reden. Ich rede gerne schnell. Mhm. Da ist aber, gilt aber auch so ein bisschen, wenn zum Beispiel oft aus Publikumssicht kommt dann beim Slam jemand her und sagt, ja, sie machen das schon ganz gut, aber sie reden so schnell, man versteht nicht alles. Und da muss man immer erklären, ja, das ist Absicht. Sie müssen nicht alles verstehen. Die wichtigen Sachen, die ich will, dass sie das hören, die werden sie auch hören. Müssen sie mir einfach vertrauen. Ja. Und beim Rap ist natürlich schon einfach viel rhythmische Spielerei dabei, und wenn ich dann mal schnell anfange zu rappen, dann ist das schon auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, dann ist das einfach eine Technik, wo ich aber auch quasi zeigen will, ich habe diese Skills, ich habe sie geübt, ich habe Stunden, Wochen, Monate, Jahre damit verbracht, dass ich da hinkomme, jetzt schaut's mich an, weil ich kann das. Ja. Also das ist so ein bisschen so das Rap, auch so die Rap-Kultur, die da irgendwie durch, oder die Hip-Hop-Kultur, die da irgendwie durchscheint.
Wenn jetzt jemand, mir ploppen gerade zwei Fragen im Kopf auf, aber ich stelle erstmal die erste, weil wir ja auch über Erwachsenenbildung eben gesprochen haben und vielleicht auch Leute, die noch gar nicht so den Zugang zu dieser Musik haben. Wenn jetzt jemand deine Musik eben noch nie gehört hat, wie würdest du denn euren Sound beschreiben?
Puh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, ein Konglomerat aus Hip-Hop, Jazz, Big Band Sound, Spoken Word, groovy, wahrscheinlich.
Das ist doch eine schöne Beschreibung.
Und dann würde ich mir noch ein paar Wörter einfallen lassen, bis die Person dann sagt, okay, passt, ich höre es mir an.
Für jeden was dabei, für jeden und jede.
Ja, man hat mir auch mal nachgesagt, das fand ich ganz schön. Also als man mir das nachgesagt hat, fand ich es blöd, aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann hat es mir gefallen, dass wir quasi Hörbücher mit geiler Mucke machen. Und das finde ich auch irgendwie eine
cool.
Schöne Beschreibung.
Ja, das ist eine sehr bildhafte Beschreibung irgendwie auch, ne? Obwohl es ums Hören geht, aber da kann man sich direkt was runter vorstellen. Stimmt. Genau, und wann, weil du eben beschrieben hast, dass du eben jahrelang, stundenlang das geübt hast, so schnell zu sprechen, was man ja auch Rappen nennt, und du hast ja auch sehr früh angefangen, wenn ich richtig informiert bin, kann man sich das so vorstellen, dass du früher auch echt vielleicht so wie jedes Teenie-Mädchen, jeder Teenie-Junge irgendwas übt, auch mal vorm Spiegel gestanden hast und dann quasi so deinen Idolen nachgerappt hast?
Ja, natürlich.
Ja,
ne? Also also ganz klar, also so hat es auch angefangen. Also ich habe halt einfach, ich habe Deutschrap gehört, ich habe Fettes Brot gehört, also die ganzen netten Deutschrap-Sachen, so die Gangster-Rap-Sachen gab es schon auch, also Sido und Bushido und Tralala, aber das habe ich dann irgendwie, das hat mich nicht so interessiert. Ich war eigentlich so zuerst ein Punk-Mädchen, dann war ich ein Indie-Mädchen und dann war ich ein Deutschrap-Mädchen, aber eben so Dendemann, Freundeskreis, Fettes Brot, Absolute Beginner und diese Schiene quasi. Ja. Und die habe ich dann halt alle auswendig gelernt und dauernd gehört und immer laut mitgerappt, und dann habe ich auch am Anfang ganz sicher, wenn ich noch für meine Schublade geschrieben habe, auch da die Flows kopiert und also das macht man ja im Hip-Hop nicht, das darf man ja, also das ist ja eine der schlimmsten Sachen, quasi Styles klauen. Aber am Anfang habe ich das natürlich kopiert, was da meine Idole gemacht haben, und dann habe ich halt so nach und nach irgendwie meine eigene Stimme gefunden. Und genau.
Cool.
Und, also.
Ja?
Ja, genau. Also genau, ich habe sicher ganz oft das halt einfach auch wirklich laut mitgesungen und auch meine Eltern damit in den Wahnsinn gezogen. Aber da haben sie halt durch müssen.
Und sie sehen ja jetzt, was, dass es sich gelohnt hat, was draus geworden ist.
Genau.
Was kann denn Rap als Kunstform ausdrücken oder transportieren, das andere Musikgenres vielleicht nicht in derselben Direktheit schaffen?
Naja, also die klassische Rap-Form sind 16 Takte Strophe, 8 Takte Refrain. Also das ist jetzt einfach nur die Form, die musikalische. Aber man kann halt im Rap, hat man, glaube ich, einfach mehr Platz, oder man nimmt sich mehr Platz. Rap ist nicht, Rap, Strophe muss jetzt auch nicht 16 Takte sein, kann auch länger sein. Rap ist nicht, ich muss mich anpassen, oder ich muss jetzt schauen, dass ich nach 4 Takten Akkordfolge eine neue Ebene aufziehe, oder dass ich in Halftime gehe, oder dass ich irgendeinem Pop-Rezept folge. Sondern Rap ist, ich spreche rhythmisch im besten Fall auf einen Beat, der richtig geil ist und die Leute mitnimmt. Aber im Grunde genommen, ich spreche rhythmisch meine Wahrheit. Und ich glaube schon, dass das Sprechen auch etwas ist, das halt im Vergleich jetzt zu wie soll ich sagen, sprechen kann jeder. Jeder, außer Menschen, die es nicht können, aber im Grunde genommen, dieser Ausdruck, den hat jede Person irgendwie in sich, und deswegen ist es auch so naheliegend, finde ich. Und ich glaube, dass dadurch sehr schnell eine Verbindung entsteht mit einem Publikum. Oder mit jemandem, der, also wenn jemand das hört und sich dann halt einfach abgeholt oder verstanden oder gesehen fühlt.
Gibt es denn was, das Menschen über dich oder auch über euch als Jasmo und die Klangkantine oft falsch einschätzen, gerade auch wenn sie eure Texte hören?
Fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube, wir sind da ziemlich direkt.
Okay.
Also was Menschen auf jeden Fall kritisieren, vor allem in der feministischen Bubble, und diese Kritik nehme ich auch an, und zu der stehe ich auch, ist, dass als wir uns gegründet haben, das war 2014, war die Klangkantine halt eine reine Männerband, und das hat ein bisschen, also es ist einfach aus dieser alten patriarchalen Struktur dahergekommen, dass die Musiker sich halt unter sich kannten, aber halt die Musiker sich kannten. Und so wurde dann die Band zusammengestellt, also und das war halt dann die Band. Und dann so irgendwie mit der Zeit war dann so die Frage, warum sind eigentlich so Typen da, wenn wir da feministische Musik machen. Ich meine, man muss dazu sagen, die Typen sind alle Feministinnen. Aber dann kam halt so die Frage, okay, wie können wir das ändern? Wir haben halt jetzt schon diese Stammbesetzung. Also jetzt der jemanden aus der Band zu schupfen wegen seines Geschlechts ist halt dann auch wieder highly problematic. Und da haben wir einfach damals nicht viel drüber nachgedacht und haben halt dann so die Regel quasi jetzt eingeführt, dass wenn wir Substitutinnen haben, dass in erster Linie mal Flinterpersonen gefragt werden, oder dass wir, wenn jemand selber freiwillig aus der Band raus will, dass wir erstmal Flinterpersonen fragen und so, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Aber das ist ein Kritikpunkt, dem stimme ich auch zu. Und das ist natürlich deppert zu sagen, der ist jetzt so, aber der ist jetzt so, und dazu stehe ich auch. Also und diese Kritik nehme ich aber auch gerne an. Aber ansonsten, ich glaube, wir kommen schon relativ klar an, mit wofür wir inhaltlich stehen, aber auch musikalisch stehen. Also wenn du da einfach mit 4 Bläsern ankommst, dann ist relativ schnell einmal klar, wir werden laut sein.
Genau.
Genau.
Sehr schön. Was inspiriert dich und euch denn beim Schreiben im Moment am meisten, und wie entsteht daraus dann ein Song? So ein bisschen der Entstehungsprozess.
Also wir haben in unserer Bandgeschichte haben wir viele Wege probiert, sage ich jetzt mal, wie wir probieren auch immer was Neues, wie wir Songs schreiben. Derzeit ist es eigentlich so, dass wir uns wirklich zusammensetzen, und es kann dann passieren, dass wir reden dann miteinander, was uns gerade bewegt. Also Ralf Motwurf, der Gitarrist, und Tobias Viduvelli, der Bassist, die sind beide sehr, sehr umtriebige Musiker, und die schreiben auch die Musik mit mir zusammen für die Klangkantine. Und also sie schreiben die Musik und ich die Texte, beziehungsweise es wird immer mehr ein Austausch, der sehr fruchtbar ist, und dann setzen wir uns erstmal zusammen und reden auch darüber, was bewegt dich gerade, was passiert gerade in deinem Leben, was ist da gerade los. Und dann finden wir manchmal Themen, die uns beide beschäftigen, oder es entsteht eine Diskussion, und aus der heraus fangen wir dann an zu schreiben. Und das sieht dann so aus, dass einer quasi, also die Komponisten sitzen dann quasi am Computer und fangen mal an, Sachen einzuspielen, die ihnen irgendwie so unterkommen. Und ich sitze am Sofa an meinem Laptop und fange an, so Textskizzen aufzuschreiben. Und wenn ich konzentriert schreibe, dann bin ich so ein bisschen in einem Tunnelblick und kriege auch nichts um mich herum mit und mache manchmal einfach seltsame Geräusche. Also wenn ich mir dann denke, weil ich gerade eine coole Zeile geschrieben habe oder sowas. Und das Schöne ist, mit den beiden ist das aber schon so erprobt, dass es für niemanden weird ist.
Sehr gut.
Und dann nach 2 Stunden oder so sagen wir, und was hast du bis jetzt gemacht? Ja, das ist jetzt von mir, was hast du gemacht? Okay. Und dann zeigen wir uns das. Und manchmal denkt man sich, fuck, ja, das ist cool. Und manchmal denkt man sich, aha, ja, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Und das ist auch Teil vom kreativen Prozess. Also das Scheitern und das nochmal von vorne anfangen und das Sagen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Das ist auch, das gehört alles dazu. Also es gibt einfach Tage, da geht nichts weiter. Man sitzt den ganzen Tag zusammen und am Ende des Tages hat man das Gefühl, dass nichts passiert. Nur was man nicht sieht, ist, diesen ganzen Tag hat man quasi damit verbracht, zu scheitern und mal alle Optionen, die nicht in Frage kommen, auszuprobieren. Das heißt, man hat eh auch Meter gemacht, man merkt es nur nicht.
Ja. Und wann merkt ihr dann, jetzt ist der Song wirklich, der Song, der Track, sagt man Song beim Rap? Ja, schon, oder? Wirklich?
Ja.
Du merkst, ich komme eher aus Jazz und Klassik, also für mich gibt es hier gerade auch ganz viel zu lernen nochmal, was Rap-Musik betrifft.
Ja, also wir sagen schon Song, Track, Nummer.
Genau, wann die Nummer wirklich fertig ist.
Naja, also wenn, also vom Songwriting-Prozess her merkt man dann, okay, wir haben da jetzt, also es ist ganz oft so, dass wir einfach nur so eine Grundstruktur haben und eine Textgrundstruktur und dann müssen halt noch Lesesätze dazu geschrieben werden. Oder ich sag, na, ich habe da noch keinen Text, aber ich weiß, er wird mir noch als Eingebung kommen. Mhm. Und dann sieht man sich einen Monat mal nicht und dann trifft man sich wieder und dann kam die Eingebung oder halt nicht. Und dann irgendwann ist der, also es ist unterschiedlich. Manche Songs entstehen in 3 Stunden. Also da haben wir jetzt wirklich bei dem letzten Album so ein paar Glücksnummern gehabt. Die waren an einem halben Tag fertig, weil wir einfach davor so viel gescheitert sind und davor so viel über bestimmte Sachen geredet haben, dass es dann richtig schnell ging. Und es war so, ja, das ist die Nummer. Und dann gab es manche, die ziehen sich natürlich ewig. Und dann gibt es manche, die schreibt man und die erscheinen halt nicht, weil sie es nicht sind. Also das ist dann eher so eine Gefühlssache, wo man merkt, ja, es ist schon ein Lied, also es ist erkennbar als Song, aber das passt jetzt irgendwie nicht.
Ja. Du hast ja gerade eben beschrieben, ihr sitzt in einem Raum, es wird sicherlich viel diskutiert. Und ich habe mich auch gefragt, ihr habt ja transportiert immer schon eine sehr klare Botschaft, eine klare Haltung. Wie schafft ihr denn so, oder wie schaffst du die Balance zwischen dieser klaren Haltung, Unterhaltung und auch musikalischer Weiterentwicklung?
Gute Frage. Ich glaube, wir machen einfach. Also der Tobias Vedovelli zum Beispiel, der ist in ganz vielen Projekten, also ganz vielen anderen Projekten, die ihn auch wieder beflügeln und inspirieren. Der Ralf Motto ist genauso, also hat selbst das Ralf Motto Orchestra gegründet und ist in anderen Projekten als Musiker oder als Komponist auch noch dabei. Also wir sind alle total, wir strecken unsere Fühler in alle Ecken quasi aus. Und also bei mir ist es ja auch so, auch mit Poetry Slam, mit Theater, also mit Musikschreiben für Theater, mit Regie führen und so weiter und so fort. Also wir sind alle so ein bisschen breit aufgestellt. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns als Personen immer weiterentwickeln, entwickeln wir uns auch musikalisch immer weiter. Es wäre ja Fahrt, mit jedem Album dasselbe zu machen. Und es sind sicher Botschaften, die sich nicht so sonderlich weiterentwickeln. Also ich bin nach wie vor dafür, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt wird. Und wir sind immer noch nicht dort. Also werde ich das einfach verdammt nochmal zum 100. Mal sagen, weil what the fuck, ja? Entschuldigung, ich hoffe, ich
darf das sagen. Das darf man hier sagen.
Aber manche, also genau, und manche Dinge, wie soll ich sagen, manche Themen, für die ist man auch mit Ende oder mit Mitte 20 noch nicht reif genug und man nimmt sich dann halt mit 30 an oder so. Das ist das Schöne mit der Klangkantine, es gibt uns ja wirklich schon lange, also es gibt uns jetzt 11 Jahre und wir sind durch viele, viele wichtige Lebensschritte auch gegangen und durch viele, viele Phasen und also wir haben uns gegenseitig beim Wachsen zuschauen können und wachsen halt weiter gemeinsam und das ist schon auch eine Qualität, die ich sehr zu schätzen weiß an der Band.
Und ihr seid eben auch, das finde ich so schön und es passt ja so unglaublich gut, finde ich, zu unserem Sommermotto, jetzt steht ja ganz groß über diesem Festival und ihr seid ja immer sehr nah eben auch am Jetzt dran. Ist es manchmal aber dann auch was, wo du dann froh bist, wenn du abends aus dem Studio oder wo ihr euch trefft, nach Hause kommst, wenn du dann die Tür zumachst und mal dich ganz mit anderen Themen beschäftigst und vor allem dieses auch so Abschalten von dem Ganzen, was euch so bewegt, was ja die Welt bewegt. Das sind ja schon auch krasse Themen irgendwie.
Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Abschalten ist oder gibt, bin ich mir gar nicht so sicher, aber es ist sicher ein gemeinsames, kollektives Verarbeiten, wenn wir zusammen Sachen schreiben, die einfach pressierend sind und jetzt gerade passieren und auch nicht schön sind. Ja. Und dieses gemeinsame kollektive Verarbeiten hilft auf jeden Fall dabei, das auch irgendwie entweder also gehen zu lassen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sich damit auseinanderzusetzen. Also man fühlt sich dann nicht so alleine mit der Welt, die einen ja manchmal wirklich erdrücken kann. Ja. Und die gefühlt immer wahnsinniger wird. Und das sage ich jetzt schon lange, aber irgendwie.
Es wird immer noch wahnsinniger, ne?
Ja, und dann denkt man sich, nein, es geht nicht, doch. Genau, aber es ist auf jeden Fall, es hat auch was Heilendes, dass wir da zusammensitzen können. Und ich meine, was sollen wir machen? Wir werden jetzt die ganze Welt werden wir nicht verändern können, das ist uns schon klar. Aber wir tun halt unseren Teil, den wir in unserem Erleben dazu geben können, den versuchen wir dann schon irgendwie zu machen und zu geben und genau und
Ja.
Ich will noch einmal, das ist ein bisschen ein Gedankensprung, aber ich will noch einmal zurück zu diesem Moment, den wir vorhin so besprochen haben, deine Anfänge und den Idolen sozusagen vom Spiegel mit der Bürste in der Hand oder so. So klischeehaft habe ich das Bild jetzt gerade im Kopf, aber nach Rappen, nach Singen. Man kommt nicht daran vorbei, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass Beyoncé eine ganz große Inspiration und ein großes Vorbild für dich ist. Und da möchte ich jetzt auch nochmal fragen, warum sie das gerade ist.
Ja, weil sie großartig ist. Also ich finde es erstens mal toll, dass man nicht daran vorbeikommt. Das erhöht meine Chancen, dass sie es irgendwann liest.
Das habe ich mich gerade heute nämlich auch nochmal gefragt, ob sie schon aufmerksam auf dich geworden ist. Aber dementsprechend
nein,
noch
nicht. Also okay. dafür bin ich ein zu kleiner Fisch und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, also Beyoncé ist für mich tatsächlich so, ich bin halt mit Beyoncé also groß geworden. Das ist halt meine Generation. Ich habe das erste Album von Destiny's Child damals gekauft und zu Weihnachten das Weihnachtsalbum auf CD in den 90ern. Also das ist halt so. Und dann fängt die halt an plötzlich. Da war ich dann schon zu cool eigentlich. Ich war viel zu cool, dass ich Beyoncé höre, weil ich war eigentlich schon dann in meiner Punk-Phase. Aber dann kam halt Crazy in Love und dann kam halt das nächste Beyoncé-Album und sie hat sich immer weiterentwickelt und sie hat vor allem auch einfach in der Zeit, in der sie Musik veröffentlicht hat und die Art, wie sie mit der Zeit Musik veröffentlicht hat und wie sie politisch kommentiert hat und immer mehr, also eigentlich immer weniger Kommerz geworden ist, obwohl sie dann schon so riesig Kommerz war halt auch einfach eine Zeit, in der ich mich auch entwickelt habe und überhaupt mal angefangen habe, erst Künstlerin zu werden. Also sie hat ja ein paar Jahre Vorsprung und das war dann halt einfach so ein Vorbild, weil ich mir gedacht habe, die war mal ein Popsternchen und hat sich so emanzipiert von einer Industrie, die toxische nicht sein könnte für eine schwarze Frau in den Staaten. Also das muss die Hölle dort sein. Und was sie daraus gemacht hat, finde ich so cool und bewundernswert und auf einer künstlerischen Ebene sowieso großartig. Und genau, und da bin ich einfach ein riesengroßer Fan davon und habe es halt in meiner Biografie irgendwie auch so abgespeichert als, ich weiß nicht, ich glaube bei Dangerously in Love, bei diesem Album, bei dem ersten Soloalbum, was werde ich da gewesen sein? 14, 15, da war ich schon Indie-Kid und habe schon ein bisschen Deutschrap gehört, aber noch nicht so viel. Aber das war so die einzige, unter Anführungszeichen, Kommerzmucke, die ich trotzdem gehört habe. Und dann später kam halt dann, also ich meine, mit Lemonade, das war der Wahnsinn, wie das rausgekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das im Zug gesehen habe und die ganze Zeit so andere Leute im Zug angeschaut habe. Ich saß vor meinem Laptop und habe die Kopfhörer auf und habe die ganze Zeit so andere Leute angeschaut. Und deswegen, habt ihr das auch gesehen? Ja. Habt ihr das auch gesehen? Also ich war völlig, völlig durcheinander. Und jetzt halt mit den Cowboy Carter und Renaissance und also wie sie Kunst versteht, wie sie Veröffentlichung versteht, wie sie das Business auch dahinter versteht und für sich umframes und nutzt, das finde ich schon einfach sehr, sehr bemerkenswert. Ja, sehr. Und klar ist sie auch Kapitalistin und so weiter und so fort. Ich meine, gut, das sind alle Amis meiner Meinung nach, glaube ich halt immer. Also auf einer künstlerischen Ebene finde ich es schon wirklich sehr, sehr spannend, wie sich diese Frau entwickelt hat.
Also Shoutout an Beyoncé, falls du das hörst. Da gibt es in Österreich eine ziemlich coole Rapperin. Werd doch mal aufmerksam darauf. Da finden wir jetzt aber wieder die Brücke zurück zu dem Thema, was wir davor hatten, nämlich du hast ja gesagt, auch wie sie politischer geworden ist und auch ein bisschen klarer und sich emanzipiert hat von dem, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber Mainstream-Pop-Geschäft. Empfindest du es schon auch manchmal, weil ihr KünstlerInnen seid ja mittlerweile längst nicht mehr nur in Anführungszeichen auf der Bühne und vielleicht in Zeitungen präsent, sondern ihr seid auch dem Online-Publikum sehr präsent und setzt euch dem auch aus. Und wenn man dann so klar politisch auch auftritt und mit so Themen eben wie Feminismus, Klimaschutz und so weiter, empfindest du das mitunter schon auch als anstrengend? Weil es gibt ja nicht nur nette Menschen in diesem World Wide Web.
Jein. Also, Hass im Netz ist nervig und deppert. Aber ich glaube, ich bin so, wie soll ich sagen, ich bin, glaube ich, zu alt dafür. Also ich bin 90 geboren, ich bin damit aufgewachsen, ich bin noch mit einem Festnetztelefon aufgewachsen und noch in meiner Kindheit ohne Internet. Und ich kann mich erinnern, dann gab es irgendwann diesen Internetanschluss und dann musste man, wenn man wenn ich mich ins Internet eingewählt habe, ging der Festnetzanschluss nicht. Da musste ich dann immer fragen, darf ich jetzt ins Internet gehen und solche Sachen. Also ich komme wirklich noch aus der Zeit, wo dieses Medium Internet einfach gerade im Kommen war und wo ich auch meine Informationen über Popkultur aus der Bravo mir geholt habe und nicht irgendwo auf TikTok oder so. Ja. Das gab es alles damals noch nicht. Das heißt, so die Art, wie ich sozialisiert bin mit Medien, ist einfach eine andere, als wie Medien heute konsumiert werden. Mhm. Und deswegen nehme ich, also und ich glaube, das hat wirklich eine Sozialisierungsfrage. Ich nehme so Internet-Kommentare und so irgendwie nicht so ernst, weil ich denke mir, also mir ist irgendwie, wenn du ein Problem mit mir hast, sag's mir ins Gesicht und lass uns drüber reden. Das Lustige ist, sobald Leute mir irgendwie ins Gesicht was sagen wollen, ich tue ja gern diskutieren. Ich finde Diskussion super. Ich finde es super, wenn ich mit jemandem rede und wir sehen die Welt diametral entgegengesetzt und wir werden uns auch nicht einig werden in dem Gespräch und das ist okay, das kann man aushalten. Ja. Und das verlernt man natürlich oder lernt man gar nicht erst im Vorhinein, wenn man in einer Echokammer aufwächst. Mhm. Aber ich glaube, also so im echten Leben streiten voll gerne und alles, was irgendwie über Spaß im Netz und Nachrichten und DMs und was weiß ich, was kommt, denke ich mir, ja, passt eh. Also ich kann es nicht so ernst nehmen. Außer, also wenn ich merke, jemand nimmt sich die Zeit und schreibt mir eine Nachricht, wo jemand argumentiert, warum er mich scheiße findet, dann denke ich mir, okay, du hast wenigstens die Zeit genommen, ich lese es mir durch, ich schaue, ob ich drauf eingehen möchte oder nicht, aber ich fühle mich nicht so betroffen davon. Aber wenn jetzt nur irgendwas kommt mit dumme Emanzen, Kuh oder so, dann denke ich mir, ja, okay, selber.
Weiß nicht. Ja, klingt nach einem sehr.
Nicht, sagen wir so.
Klingt nach einem sehr gesunden Umgang damit. Und was für ein Glück, oder noch ohne TikTok aufgewachsen zu sein. Da habe ich gerade so gedacht.
Voll.
Ich bin auch die Generation ohne TikTok.
Genau, also das denke ich mir schon auch bei den Jugendlichen und bei den jungen Menschen, auch bei der nächsten Musikerinnen-Generation, die werden jetzt an ganz anderen Maßstäben gesetzt und sie haben natürlich durch Demokratisierung der Medien mehr Möglichkeiten, sich Bühnen zu bauen, aber haben, glaube ich, auch wirklich mehr Druck und mehr Shit rundherum, was mir total leid tut und es ist sehr wichtig, die vor allem auch wirklich die jungen nachkommenden KünstlerInnen zu schützen und denen sichere Räume zu bieten, weil, ja, die brauchen wir auch.
Ja. Gehen wir zurück, weg aus dem Internet, ins Live-Geschehen. Was macht denn für dich ein wirklich gutes Live-Konzert aus?
Ein gutes Live-Konzert, gute Stimmung, tanzende Menschen, guter Sound. Und dann läuft der Laden eh. Also es gibt bei Konzerten diese Magic Moments, wo man rausgeht als Band und man merkt, also ich merke innerhalb der ersten 5 Sekunden, muss ich heute arbeiten oder nicht. Das klingt jetzt total blöd, aber muss ich heute arbeiten, bedeutet, muss ich jetzt die ersten 3, 4 Nummern wirklich 150% geben, weil ich weiß, irgendwann schwappt das ins Publikum über und sobald dieser Funke im Publikum ist, wieder zurück auf die Bühne geworfen, dann wirft die Bühne es wieder zurück in den Publikumsraum und es tut sich so gegenseitig hochschaukeln, es ist ein Wahnsinn. Und manchmal ist dieser Funke gleich von vorne herein da. Und wenn dieser Funke von vornherein da ist, ist es natürlich wunderschön. Und wenn ich ein bisschen arbeiten muss, ist es auch nicht schlimm. Also, aber es gibt so dieses kollektive Erfahren von Live-Musik, sowohl im Publikumsraum als auch auf der Bühne. Und dieses Wissen, wir machen das jetzt alle gemeinsam. Das ist sowas Magisches, das ist ein guter Live-Moment, gutes Live-Konzert.
Ja, hast du schön, also ich sehe da jetzt gerade so ein Feuer ausbrechen, so wenn die Funken sprühen. Ja, genau. Also ein positives Feuer natürlich.
Ja.
Wie ist denn die Stimmung bei euch direkt vor einem Auftritt backstage? Also ich habe mich gefragt, habt ihr ein Ritual als Band? Ich weiß nicht, wird noch irgendein bestimmtes Getränk getrunken oder irgendein Schlachtruf gemacht?
Es gibt tatsächlich es gibt einen Song, den wir singen, der, ich weiß nicht genau, wie der entstanden ist tatsächlich, aber es dürfte einfach mal spontan gewesen sein. Wir stellen uns in den Kreis, wir fangen an zu schnipsen. Dann gibt es immer irgendwie einen Lustigen, der quasi auf die 1 und die 3 schnipst und die anderen auf die 2 und die 4. Dann tun wir uns ein bisschen beim Schnipsen ärgern. Und dann finden wir alle ein gemeinsames Tempo und dann singt unser Tenorsaxophonist Andreas Lindenbauer in die Runde: Du bist a leibernde Sir. Du bist a leibernde Sir. Das machen wir 3-mal und dabei schauen wir uns in die Augen und sagen uns, dass wir uns alle leibern finden. Und dann geht's auf die Bühne.
Super. Das klingt schon nach ordentlich Stimmung auf jeden Fall, bevor es auf die Bühne geht.
Also wir haben es wirklich immer, immer lustig als Band. Das ist schon auch eine Qualität von diesem Projekt. Also es ist schon, also ja, Und wir haben uns einfach alle sehr gern.
Ja, das ist der Sache zuträglich, wenn man viele zusammen unterwegs ist. Es wird ja in der Klassik wird immer davon gesprochen, ein Quartett spielen sei wie Ehe zu viert. Also man muss sich schon gut aushalten können in allen Stimmungen, gell?
Ja. Ja, voll.
Wie schaltest du denn ab, wenn du bewusst nichts mit Musik zu tun haben willst?
Ich bin sehr spät ins Podcast-Game eingestiegen, also wirklich sehr spät. Und habe früher beim Laufen immer Musik gehört und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, hey, beim Laufen gehen könnte ich Podcasts hören. Mhm. Das ist zum Beispiel sowas für mich, wo da höre ich dann keine Mucke, sondern höre irgendwie, weiß ich nicht, Geschichten über Geschichte oder so etwas und höre mir da Menschen beim Reden an und bin und unterwegs. Und ansonsten, gute Frage eigentlich, ansonsten, ich geh gern viel spazieren auch und dann muss ich nicht immer was hören. Also auch nicht am Podcast, sondern da gehe ich einfach ohne Kopfhörer durch die Stadt und schaue mir die Stadt und die Menschen und alles rundherum an.
Gab es da auch schon mal Inspiration für den ein oder anderen Song?
Ja, natürlich. Also das Allerbeste, was ich wirklich nur empfehlen kann, wenn man unterhalten werden möchte, ist in die Wiener U-Bahn oder Wiener Straßenbahn sich zu setzen und Leuten beim Reden zuzuhören. Also da gibt's, man hört da Sachen, die sind großartig. Also ja, ich belausche manchmal fremde Leute. Ich bin da ein kleiner Creep, aber gut.
Also Obacht in Wien, ihr seid vielleicht Teil des nächsten Songs. Ist ja auch cool. Genau. Also je nachdem, für wen. Du wandelst ja sicherlich auch politisch fragwürdige Thesen von Menschen in den U-Bahnen in richtig starke Positionen um, sozusagen. Letzte Frage, bevor wir dann in unsere kleine Hop- oder Top-Kategorie springen. Das erkläre ich gleich, was das ist, aber das ist eigentlich selbsterklärend. Genau, letzte Frage wäre, was du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Karriere jetzt sagen würdest.
Bleib dran, du bist eh stur und du wirst eh dranbleiben, aber bleib dran.
Das ist doch ein gutes Credo. Das kann man, glaube ich, vielen jungen Menschen auch gerade heutzutage nochmal mitgeben. Es ist schwieriger geworden, dran zu bleiben.
Und es wird nicht immer alles angenehm und cool sein und es ist okay. Also
gehört auch dazu.
genau.
Genau, ich mache immer am Ende dieses Podcasts noch eine kleine Hop- oder Top-Runde mit dem Gast oder der Gästin. Seit zwei Folgen haben wir aber auch die Möglichkeit, also ich sage zwei Wörter, zwei Schlagwörter und du kannst dich für eins von beiden entscheiden. Da wir aber hier bei den Montforter Zwischentönen sind, kannst du auch was ganz anderes wählen, eben einen Zwischenton. Genau, ich lege einfach mal los.
Toll, ich liebe das Konzept. Ja, bitte.
Hop oder Top. Haltung oder Hitpotenzial?
Haltung.
Große Festivalbühne oder intimer Club-Gig?
Oh, alles davon. Bühne, einfach Bühne.
Das wäre ja schon mal ein Zwischenton.
Ein Zwischenton.
Genau. Neuen Sound ausprobieren oder dem eigenen Stil treu bleiben?
Den eigenen Stil weiterentwickeln.
Und politischer Song oder persönlicher Song?
Das Private ist politisch.
Also die Mischung daraus.
Genau, ja, genau. Ja. Ich wollte jetzt auch so mit einem coolen Slogan zurückkommen. Ja.
Das war ein cooler Slogan. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich ihn richtig verstanden habe.
Ja, jetzt sind wir es gut.
Genau, die letzte Frage, oh, da weiß ich, glaube ich, deine Antwort auf jeden Fall schon, aber ich frage sie trotzdem. Streaming-Release oder Live-Premiere?
Ja, du weißt natürlich die Antwort, Live-Premiere.
Okay. Hat man das noch oft eigentlich? Dass es vor dem Streaming rauskommt? Ja, schon, oder?
Ja, also ich glaube schon immer wieder mal. Also wir haben schon auch, oder wir haben auch so ein bisschen bei der letzten Produktion auch zum Beispiel ein bisschen den Wunsch geäußert, dass wir einfach mal Songs schreiben und mit denen auf die Bühne gehen, bevor sie überhaupt veröffentlicht sind, bevor wir überhaupt wissen, ob die aufs Album kommen oder nicht. Ja. Weil ich finde, live verrät schon auch viel, ob der Song bei den Menschen resoniert oder nicht. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass der Song mit Menschen resonieren muss, aber irgendwie schon. Also es ist schon auch irgendwie ein Austausch, den man dann macht. Und das ist, also Live-Premiere ist natürlich das Aufregendste überhaupt, weil man spielt dann zum ersten Mal live, jeder ist panisch, dass man eh nichts vergisst und eh nichts falsch macht. Also dann ist man auch noch einmal aufmerksamer. Also es ist schon schön.
Ja. Ja, also wir freuen uns total auf die Live-Momente mit euch in Feldkirch. Das wird super.
Ja,
und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird es in Wien jetzt heute gerade, wo wir sprechen, auch ziemlich warm sein draußen.
Wir haben einen Hochsommer.
Genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist euer Auftritt bei uns ja auch Open Air. Also hoffen wir, dass es dann noch genauso richtig schön sommerlich ist und so ein sommerlicher, lauer Abend mit Jasmo und die Klangkantine. Da freuen wir uns sehr drauf.
Unbedingt.
Genau.
Ja, wir freuen uns auch schon drauf.
Bis dahin, liebe Jasmo, und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso und wir sehen uns bald.
Genau.
Gezwitscher.